Es ist Dienstag, der 23. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen.
Einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Und auch heute gibt es wieder genug Themen und Ereignisse, über die hier dringend gesprochen werden muss, die wir sezieren wollen. Und das darf ich heute mit einem, ja, man muss es so sagen, Journalisten von Welt. Ich habe großen Respekt vor seinem Weg, weil, das muss man auch sagen, wir beide aus ganz ähnlichen Ecken losgetigert sind in die journalistische Karriere. Wir sind beide ungefähr gleich alt, kommen aus Bergisch Gladbach-Bensberg. Er ist auf das Otto-Hahn-Gymnasium gegangen, ich auf das Albertus-Magnus-Gymnasium. Und er hat es geschafft, raus in die Welt. Er berichtete aus dem Irak, aus Pakistan, aus Ägypten, aus Libyen, aus Russland ganz oft, aus dem Iran. Er war schon die Vertretung der berühmten Christiane Amanpour auf CNN. Heute ist er Senior International Correspondent based in Berlin, aber nach wie vor draußen in der Welt. Herzlich willkommen, Frederik Pleitgen.
Erstmal vielen Dank und zweitens, wer hätte gedacht, dass aus uns mal was wird, ne? Weil wir früher zusammen so viel gefeiert haben.
Naja, ich will mich da nicht auf eine Stufe stellen. Ich find's toll, dass wir jetzt wieder verbunden sind und ich spreche mit dir. Du bist mal wieder in Kiew.
Ja, genau. Ich bin in Kiew. Ich bin für das Votum im Repräsentantenhaus hier hingekommen, das ja dann am Samstag passiert ist. Und in den kommenden Tagen wird es ja im Senat dann auch Ukraine, Militärhilfe höchstwahrscheinlich von den Amerikanern durchgewunken werden. Das war ganz wichtig für die Ukrainer. Also insofern eine gute Zeit und eine wichtige Zeit, um hier zu sein. Und natürlich auch eine Zeit, wo es für die Ukrainer auf dem Schlachtfeld wirklich schwierig auch ist. Das merkt man hier auch.
Damit wollen wir auch gleich loslegen.
Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
Das bedeutet das neue US-Hilfspaket für den Kriegsverlauf. So berichtet es der Spiegel. Nach 6 Monaten Blockade steht jetzt das milliardenschwere Hilfspaket der USA für die Ukraine. 61 Milliarden Dollar Militärhilfe soll es geben. Die Ukraine ist auf die Waffen- und Munitionslieferungen dringend angewiesen. Experten gehen davon aus, dass Russland seine Angriffe demnächst verstärken könnte. Und zwar bevor diese Hilfe aus den USA in der Ukraine eintrifft. Vor allem ukrainische Gebiete mit einer schwachen Verteidigung könnte das empfindlich treffen. Außerdem bereitet sich Russland derzeit dem Hörensagen nach auf eine größere Offensive im Mai und im Juni vor. Die Ukraine ist derzeit vor allem auf Artillerie und Langstreckenwaffen angewiesen. Selenskyj, der Präsident der Ukraine, erklärte zudem, dass die Luftverteidigung aktuell Priorität habe. Jetzt hören wir auch am Montag, wo wir aufnehmen, dass der Fernsehturm von Charkiw eingestürzt sei. Frederik, ordne das nochmal ein. Wie wichtig sind diese 61 Milliarden aus den USA, die nun bewilligt wurden? Und wie prekär ist trotzdem die Lage der Ukraine im Krieg gegen Russland?
Also die Lage ist wirklich sehr prekär zurzeit. Und ich bin auch nicht sicher, ob die 61 Milliarden, das kommt ja nicht alles in einem, das sind ja mehrere Tranchen, aus denen die Amerikaner das dann abziehen werden, dass das direkt einen großen Unterschied auf dem Schlachtfeld machen wird. Sicherlich ein bisschen. Aber es ist natürlich jetzt erstmal so gewesen, dass für die Ukraine, und das hat man hier gemerkt, dass die Erleichterung einfach riesig war. Ich hab selten gesehen, dass ein Präsident wenige Sekunden, nachdem dieses Votum stattgefunden hat, Selenskyj sofort einen Tweet abgefeuert hat. Vielen herzlichen Dank. Weil das Ganze natürlich auch einfach für den Kampfgeist von den Ukrainern total wichtig ist. Wir sind jetzt auch in Kontakt mit Leuten, die an der Front sitzen und die sich wirklich verlassen gefühlt haben von ihren Partnern vom Westen, gerade von den USA. Weil man muss natürlich auch sich vor Augen führen, Deutschland zum Beispiel macht ja auch viel für die Ukraine. Also gerade auch was Artillerie zum Beispiel angeht, aber auch was Panzer, gepanzerte Fahrzeuge angeht. Aber es gibt natürlich kein Land, was die USA ersetzen kann, wenn es um Militärhilfe geht. Und ich glaube, für die Ukrainer war das einfach erstmal psychologisch ganz wichtig, dass es jetzt passiert ist. Ich glaube auch, dass diese Munition zumindest, dass das sehr schnell hier ankommen wird, dass das Ganze schon in Polen und anderswo bereit liegt, einfach nur über die Grenze gebracht werden kann und dann schnell auch an der Front ankommt. Und da ist es halt wirklich schwierig. Also ich war jetzt in den letzten Monaten, wir berichten da schon die ganze Zeit drüber, in Frontgebieten, wo die Ukrainer eine Haubitze hatten, wo es gar keine Munition gab. Und als da Munition ankam, war das Rauchgranaten, die natürlich herzlich wenig tun, wenn irgendwelche Verbände auf die zulaufen. Und die haben die quasi eingesetzt wie mittelalterliche Kanonenkugeln. Und gehofft, dass sie mit dem Metall vielleicht ein Fahrzeug treffen. Und ja, das ist halt.
Es gibt ja auch die legendäre Aussage von Zelensky, ist noch gar nicht so lange her, wonach er sagte, aktuell sei es so, wenn die Russen 10-mal feuern können, können wir 1-mal feuern.
Ja, das würde ich auch unterstreichen von dem, was wir so gesehen haben. Wir sind ja auch oft unter Feuer geraten von den Russen. Und das ist schon eine Sache, wenn man das erlebt, das
hinterlässt. Beschreib das mal, wie ist das dann?
Ja, das ist schon echt hart. Also ich meine, wenn du da stehst, und bei Artillerie ist es noch ganz gut, es ist furchteinflößend, aber es ist noch ganz gut, du hörst das und hast zumindest eine Sekunde Zeit, dich auf den Boden zu werfen. Und wenn du es nicht machst, dann wirst du halt zerfetzt, wenn es nah genug wäre. Aber es ist dann halt so, du liegst da, oder du sitzt da, oder du bist, wenn du Glück hast, in irgendwie vielleicht einem Unterschlupf drin oder einem Erdloch drin, und du bist dem einfach ausgeliefert. Ne? Also die Dinger schlagen ein, du hörst die Pfeifen, und du weißt zumindest, wenn die pfeifen, dass es dich nicht getroffen hat, weil es über dich weggeflogen ist. Aber es ist schon ein Gefühl der Ohnmacht. Ne? Und für die Ukrainer ist es dann halt natürlich besonders hart, wenn die dann nicht zurückfeuern dürfen oder können, weil sie einfach keine Munition haben. Und das andere, was für die auch echt schwierig ist, ist, dass die teilweise sehen, wie die Russen vormarschieren, wie die Russen auch teilweise ukrainische Stellung einnehmen, Leute erschießen, Gefangene nehmen, und die können nicht auf die schießen, um die aufzuhalten. Das ist schon für die ein ziemlich hart damit klarzukommen. Aber so, ja, also ich meine, so eine Artilleriesalve, das ist schon eine Sache. Wenn man das mal erlebt hat, dann will man das nicht unbedingt nochmal erleben.
Da bin ich dann doch wieder bei den unterschiedlichen journalistischen Wegen, die wir genommen haben. Ich war nie in einem Kriegs- oder Krisengebiet und frag dich jetzt wirklich einfach voller Neugierde, wenn du dann in so einem Erdloch dort an der Grenze bist und du hörst das in der Nähe von dir einschlagen und denkst dir, okay, 10 Meter weiter wäre ich jetzt tot. Hast du da nie so den Gedanken, ich will hier nicht mehr zurück, so wichtig der Job ist, aber es ist mir zu gefährlich?
Das ist eine total interessante Frage, über die ich natürlich auch relativ viel nachdenke. Es ist natürlich schon so, wenn man da sitzt und es schlagen die Dinge ein, dass man sich dann schon fragt, warum man eigentlich hier ist. Also warum man das macht. In der Situation selbst, muss ich sagen, funktioniere ich dann einfach. Also ich weiß, wir hatten letztens auch eine Sache, wo wir in der Nähe von der Front, dass wir noch nicht mal an der Front angekommen sind, und unsere Autos geparkt haben und dann eigentlich gerade losgehen wollten zur Front, und dann ich schon gehört habe, das Pfeifen und das Ding ist eingeschlagen, wir mussten sofort abhauen. Und das ist dann schon interessant, wenn man das einige Male durchgemacht hat, dann ist das wirklich wie ein Automatismus, dass man das einfach macht. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ich kann ja sagen, wie das bei mir funktioniert. Und zwar ist es so, wenn ich die ersten Tage in einem Kriegsgebiet bin und ich fahre rum, dann habe ich schon oft Angst, muss ich sagen, dass uns irgendwas treffen könnte. Es ist ja jetzt nicht nur Artilleriegeschosse, sondern was jetzt auch eine ganz große Sache sind diese Drohnen, wo die auf so eine FPV-Drohne, also auf so eine Mavic-Drohne, eine Panzerfaustkopf einfach draufkleben und dann in dich reinfliegen. Und dann ist man natürlich auch weg. Das ist wirklich auch so eine Sache, die ziemlich furchteinflößend ist. Und man fährt da rum und man hat die ganze Zeit weiche Knie, weil man guckt die ganze Zeit und überlegt, könnte es jetzt vorbei sein, schaut sich um. Und bei mir ist das meistens so, dass ich dann so einen Moment habe nach ungefähr 2-3 Tagen, wo sich das einfach legt. Und das ist einerseits ein relativ beängstigendes Gefühl, aber andererseits dann auch ein befreiendes Gefühl. Man ist da ja an einem Gebiet, wo so viel Schlimmes passiert, wo du dir einfach anfängst zu denken, wenn ich jetzt der Nächste bin, na und? Und das ist natürlich einerseits ein schlimmer Gedanke, aber andererseits ist es auch komplett befreiend, dann zu denken, okay, wie wir im Rheinland sagen, et kütt wie et kütt. Und das hilft schon. Also das ist ein merkwürdiger Gedankenprozess, aber der ist halt, der läuft halt bei mir so ab. Und ich glaube, der läuft bei jedem anders ab. Aber der ist, für mich ist das immer ein total befreiender Moment, wo ich dann wirklich auch mich viel stärker in diesem Gebiet bewege, Gedanken klarer sind und ich einfach die Arbeit an vorderste Stelle stellen kann.
Wird küt, wird küt. Du hast es gesagt. Zu der Freigabe des Hilfspakets der USA sagt der Militärexperte Franz-Stefan Gadi, mit dem Paket könnten die Ukrainer über die nächsten 12 Monate eine aktive Verteidigungsstrategie mit mindestens 75.000 Schuss monatlich implementieren. Damit könnten sie sogar kleinere Gegenangriffe fahren. Mit einer großen Gegenoffensive sei aber selbst mit dieser massiven Unterstützung nicht zu rechnen. Ich fasse das mal so zusammen. Korrigier mich bitte, dass dank der USA, sagen wir mal, ein Minimum an Verteidigung für die Ukraine für das nächste Jahr zumindest gesichert ist, aber eben auch nicht mehr.
Also ich glaube, man muss das in einem größeren Kontext aussehen. Ich glaube, erstmal würde ich das auch sagen, dass durch die Militärhilfe, die ist ja auch nicht gedacht dafür, dass die jetzt große Luftsprünge begünstigt oder erlaubt, weil diese Militärhilfe, dieses Paket und dieses Geld, das ist ja veranschlagt worden vor ungefähr einem halben Jahr. Als man noch gedacht hat, dass der Krieg sowieso Ende des Jahres 2023 vielleicht sogar vorbei sein könnte. Und dann ist das ja immer wieder hängen geblieben und nicht passiert. Und dafür ist das Ganze natürlich ausgelegt. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Europäer ja auch relativ viel beisteuern. Und meines Erachtens wird es auch so sein, dass was die Europäer angeht und was die europäische Rüstungsproduktion auch angeht, dass viel von diesen ganzen Werken, die jetzt Munition produzieren, also ja auch Rheinmetall zum Beispiel groß im Geschäft mit dabei, die werden immer mehr produzieren und ich glaube, das wird dann auch mehr zur Verfügung sein. Aber die Ukrainer, es gibt da zwei Sachen. Die Munition ist eine Sache, die Waffen sind eine andere Sache. Die Luftverteidigung ist natürlich auch ganz wichtig, aber was man nie aus dem Blickfeld verlieren darf, sind die Leute. Und da ist es einfach zurzeit immer noch so, dass die Russen bei weitem viel mehr Leute rekrutieren, als die Ukrainer das tun. Und ich war, wann war das? Das war Ende Januar in Avdiivka, bevor das gefallen ist. Und da haben die uns schon gesagt, die Ukrainer, die haben gesagt, wir könnten Avdiivka halten, aber wir haben einfach nicht genug Leute an der Front. Und die Leute, die verletzt werden oder getötet werden, die werden dann halt auch nicht ersetzt. Da kommt dann kein neuer. Und wenn man dann irgendwie ein paar Leute nur noch an der Front hat, dann kann man das auch nicht halten. Also es ist auch viel, was sich hier bei den Ukrainern verändern muss, wenn die gegen die Russen bestehen wollen.
Alte weiße Männer.
Papua-Neuguinea empört sich über Bidens Kannibalismus-Anekdote. Das berichtet die Tagesschau. Einige wenige Stämme im abgelegenen Gegenden von Papua-Neuguinea haben früher Kannibalismus praktiziert. Doch seit Jahrzehnten bemüht sich der Inselstaat, dieses überholte Klischee loszuwerden. Da kommt eine Äußerung von US-Präsident Joe Biden jetzt irgendwie zur Unzeit. Vergangene Woche erzählte er bei einem Wahlkampfauftritt, sein Onkel sei während des Zweiten Weltkriegs über Neuguinea abgeschossen worden. Die Leiche sei nie gefunden worden, weil, so Biden, es in diesem Teil von Neuguinea wirklich viele Kannibalen gab. Doch diese Geschichte stellte sich als Legende heraus. Der Regierungschef von Papua-Neuguinea sprach deshalb von Momenten der Verwirrung. Und auch Bidens Sprecherin korrigierte die Aussage des Präsidenten, Bidens Onkel sei 1944 bei einem Flugzeugabsturz vor Neuguinea ums Leben gekommen, als ein Flugzeug vor der Küste notlanden musste. Bei einem am nächsten Tag durchgeführten Erkundungsflug seien jedoch keine Spuren des Flugzeugs oder der Besatzung mehr zu finden gewesen. Also kein Kannibalismus. Es klingt so ein bisschen wie ein typischer Biden-Move, ja? Es trifft sich hier der Hang, sein Hang zum Geschichtenerzählen, den er immer schon hatte, früher auch, gerne mal schlüpfrig. Und das trifft sich mit einem nicht mehr ganz auf Hochtouren laufenden Gedächtnis. Also das ist so eine Kombination, vor der viele Wahlkampfstrategen, gerade Demokraten, große Angst haben und für die Donald Trump jeden Tag aufs Neue dankbar ist, weil sie eben Futter liefert für seine Erzählung vom vermeintlich senilen, nicht mehr ganz zuverlässigen Tattergreis. Kann man das so zusammenfassen, Frederik?
Ja, also ich glaube, erstens mal ja. Ich glaube schon, dass das für Biden, das hat ihn jetzt nicht strategisch geschädigt, glaube ich, aber es ist schon wieder auch so ein bisschen so ein Stolperstein auf dem Weg. Es ist ja nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist. Und ich verstehe auch nicht, wie jemand im Jahr 2024 davon ausgehen kann, dass das Leute nicht rausfinden. Also ich meine, wir finden ja alles raus und dass das relativ schnell rauskommt. Aber gerade für Biden jetzt ist sowas natürlich enorm schwierig, weil der Trump natürlich versucht, darauf zu kapitalisieren und das für sich zu nutzen.
Aber Die Befürchtung ist doch, glaube ich, gar nicht, dass er so denkt, heutzutage würde man das nicht rausfinden, sondern die Befürchtung ist eher, ihm ist gar nicht mehr genau bewusst, was er so macht.
Klar, ich meine, es ist natürlich schon bei Amerikanern auch so, dass die natürlich jemanden haben wollen als Präsident, der intellektuell sharp ist, wie die Amis sagen, der intellektuell auf der Höhe ist und der auch mit jemand wie Putin in den Ring steigen könnte und sich da behaupten kann. Und es ist ja bei Joe Biden, ist es ja noch nicht mal nur die Art, wie er redet, sondern auch das ganze Erscheinungsbild, ne, wie er geht, dass er teilweise ein bisschen so steif wirkt, wenn er geht. Das ist schon eine Sache, gegen die er auch ankämpft und seine Kampagne, seine Leute natürlich auch versuchen, gegen anzukämpfen.
Da würde mich dann schon noch mal interessieren, die Rolle deines Heimatsenders CNN in einem solchen Wahlkampf. Ich weiß, du bist internationaler Korrespondent, aber was bekommst du mit? Also welche Lehre wurde deiner Meinung nach aus dem Umgang mit Trump in der Vergangenheit gezogen?
Ja, 2016, ne?
Er hat schon zwei Präsidentschaftswahlkämpfe hinter sich und ich meine, bei dem ersten war immer der Vorwurf, also ihr haltet immer nur drauf, ohne einzuordnen, da bekommt er kostenlose Airtime und so. Das ist ja mittlerweile nicht mehr das Problem.
Nee, das ist, glaube ich, nicht mehr das Problem, aber es ist schon noch so, dass es, glaube ich, nicht nur für uns, sondern für andere auch immer noch eine Herausforderung ist, wie geht man damit um? Und man sieht das ja auch teilweise bei uns und auch bei anderen, dass wenn der Trump meinetwegen eine Wahlkampfveranstaltung hat und der erzählt da wirklich was aus einer anderen Sphäre ist, was so die Fakten angeht, dass man dann weggeht von der, selbst Fox, also weggeht von der Rede und das einfach dann nicht mehr sendet. Und ich glaube, der, ich weiß nicht mehr, wer das bei Fox war, meinte so, he's entitled to his own opinion, but not to his own facts. Also er kann seine eigene Meinung haben, aber nicht seine eigenen Fakten. Aber es bleibt so, dass es extrem schwierig ist, das Ganze einzuordnen und dann auch in der Berichterstattung da kritisch zu bleiben und ohne dann halt zu sagen, der ist komplett außerhalb von jeder Legitimität.
Was sagen denn deine Superauskenner, CNN-Kollegen, wer wird gewinnen? Ganz kurz.
Es ist schwer zu sagen. Also ich meine, niemand sagt, dass er gewinnen wird oder dass Biden gewinnen wird. Das ist einfach extrem schwer zu sagen. Ich glaube, in den Umfragen liegt er ein bisschen vorne. Was ich die Erfahrung habe. Trump liegt gleich vorne wohl. Aber das kommt natürlich dann auch an, welches Institut das macht. Und da gibt es unterschiedliche Meinungen. Aber so generell hat er jetzt so ein bisschen mehr Momentum. Trump. Es ist im amerikanischen Wahlkampf, kann alles passieren, auch auf den letzten Drücker. Und man muss dann erinnern, dass zum Beispiel am Anfang niemand Bill Clinton eine Chance gegeben hat gegen George H.W. Bush. Alle dachten, Hillary Clinton würde 2008 die Kandidatin werden und es war dann Barack Obama, weil er aus dem Nichts gekommen ist. Alle dachten, dass Trump die Wahl 2016 verlieren würde, bis es dann nicht passiert ist. Also es ist da oft schwer vorauszusehen, was passiert. Und deswegen wagt da natürlich auch keiner eine Prognose, weil für beide Kandidaten auf den letzten Metern irgendwas schieflaufen kann. Er kann irgendwas erzählen, was dann doch irgendwie vielleicht zu weit über die Stränge schlägt. Es kann irgendein Skandal rauskommen. Ich glaube nicht, dass diese ganzen Gerichtsverfahren von Trump da auch nur in irgendeiner Weise einen Unterschied machen werden, zumindest bei dem, was wir jetzt wissen. Aber es kann immer noch irgendwas passieren. Und was man natürlich auch sagen muss, ist, dass bei einem, der 77 ist und bei einem, der 81 ist, natürlich gesundheitlich auch immer was dazwischen kommen kann. Das darf man nicht vergessen, bei beiden von diesen Kandidaten. Wir wissen das ja, dass bei Leuten, wenn die ein gewisses Alter erreichen, dass die stark wirken können und ein paar Monate später kann das Ganze dann sich ändern. Und das sind natürlich alles Sachen, auf die man guckt. Es ist unmöglich zu sagen, wer jetzt diese Wahl gewinnt, aber es ist schon relativ spannend, würde ich sagen.
Unterm Radar.
Israel planned bigger attack on Iran, but scaled it back to avoid war. So berichtet es die New York Times gestern Nachmittag. Recherchen der New York Times zufolge hatte Israel nach dem iranischen Angriff zunächst einen massiven militärischen Gegenschlag geplant. Israelische Politiker hätten überlegt, mehrere Militäreinheiten in ganz Iran zu bombardieren, auch nahe der Hauptstadt Teheran. Das hätte vermutlich auch wieder eine Gegenreaktion des Irans zur Folge gehabt. US-Präsident Joe Biden habe deshalb zusammen mit dem britischen Außenminister David Cameron auf Benjamin Netanyahu eingewirkt, um eine weitere Eskalation im Nahen Osten zu verhindern. Daher habe Israel sich dann für einen begrenzten Militärschlag mit Raketen und Drohnen entschieden, der offiziell noch nicht mal bestätigt wurde. Frederik, hältst du diese Meldung für realistisch und glaubst du, damit ist tatsächlich erstmal Ruhe im hochexplosiven Verhältnis zwischen Israel und Iran, zumindest so was den ganz direkten Beschuss aufeinander betrifft, eingekehrt. Ich meine, dass der Iran all seine regionalen Hilfsarmeen weiter dass die weiter ihr Unwesen treiben, die Hamas, die Houthi, die Hisbollah, das ist ja eh längst traurige Realität, aber in der direkten Konfrontation.
Also, was ich sagen muss, ich bin auch der CNN-Iran-Korrespondent. Wir kriegen selten Visas für den Iran, aber ich war oft schon da.
Du hast mir vorher erzählt, von Kiew wirst du höchstwahrscheinlich direkt nach Iran fahren.
Ja, genau, richtig. Ich glaube, ich glaube, dass die Israelis das sicherlich alles durchgespielt haben. Ich weiß nicht, dass man sagen kann, die Israelis haben geplant, einen größeren Angriff zu machen und sind dann überzeugt worden, das doch nicht zu machen. Ich glaube, dass die Israelis das von
Annalena Baerbock.
Ja, das weiß ich sowieso nicht. Also wenn ich mir so die Äußerungen von Benjamin Netanyahu angucke, dann weiß ich nicht, ob das stimmt. Aber es ist ja auch egal. Es ist ja das passiert, was passiert ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Israelis sich von unserer Außenministerin oder auch vom amerikanischen Außenminister von irgendwas haben abhalten lassen. Ich glaube, dass die Israelis durchgespielt haben, was müssen sie jetzt machen? Und ich bin auch überzeugt davon, dass die einen größeren Krieg auch verhindern wollten, weil die einfach jetzt zur Zeit noch eine Front nicht brauchen können. Die haben ja schon relativ viel Radatz jetzt an ihrer Nordgrenze mit Hisbollah. Die haben natürlich nur noch den Krieg im Gaza, der für die international militärisch natürlich total viele Ressourcen bindet, aber auch vom Ansehen her dann schon jetzt mittlerweile schwierig geworden ist. Auch mit zum Beispiel mit vielen Anhängern von Joe Biden. Und das ist auch eine Sache, auf die natürlich einen Blick geworfen haben. Die Israelis werden dann meines Erachtens aber auch daran gedacht haben, okay, das ist ein Land, die sind im Nahen Osten. Und das gilt übrigens für Israel wie auch für den Iran. Und im Nahen Osten ist es halt so, dass man unheimlich viel Stärke immer zeigen muss. Ja? Und wenn du angegriffen wirst, dann muss man was machen. Weil gerade als kleines Land ist dann halt ganz schnell, wenn das einmal einreißt, diese Abschreckung. Und da haben die sich sicherlich überlegt, müssen wir jetzt einen sehr starken Gegenschlag machen, einfach um zu zeigen, mit uns darf man sich nicht anlegen. Und die Iraner haben das meines Erachtens genau das Gleiche gedacht. Weil für die Iraner war es natürlich auch so, egal was dort passiert ist in diesem Gebäude und wer da drin war, war dieses Gebäude ein Teil vom Botschaftsgelände von Iran. Das ist einfach der Fall.
Botschaftsgelände genau, am 1. April. In Syrien.
In Damaskus, genau. Ich war in diesem Compound schon drin. Das war eine meiner ersten Sachen, wo ich einen Berührungspunkt mit der Islamischen Republik Iran hatte.
Nicht am 1. April.
Nee, 2013 war das. Zum Revolutionstag hatten die uns eingeladen, weil ich zufälligerweise in Damaskus war. Und da waren wir genau in diesem Compound. Der ist sehr groß und da sind auch sehr viele Gebäude. Aber klar, die haben sich dann gedacht, das ist halt ein Angriff auf ein Botschaftsgelände. Ne? Ich glaube, die Iraner, die wollten dann auch keine größere Eskalation aus mehreren Gründen, weil die natürlich auch in den letzten Jahren auch intern Schwierigkeiten haben, auch Proteste gehabt haben. Und wenn es da einen größeren Krieg gibt, die natürlich die Sorgen machen müssen, dass da vielleicht eine interne Destabilisierung noch mehr geben könnte. Die wissen natürlich auch, wenn sie Israel frontal angreifen, dass dann die Amerikaner an der Seite von Israel stehen, dass dann die Europäer auch an der Seite von Israel stehen. Also es will alles wohl überlegt sein, aber es muss dann schon, was man in Amerika eine Show of Force nennt, muss dann für die schon da stattgefunden haben. Also man zeigt, man hat die militärische Stärke, etwas zu machen, macht man dann halt so einen Gegenschlag. Und bei den Iranern war es ja auch so. Die haben ja auch die Länder in der Region, zumindest nach dem, was die Iraner gesagt haben, vorgewarnt, dass das passieren würde. Es ist ja sicherlich auch kein Zufall, dass die amerikanische Luftwaffe schon in der Luft war, die Franzosen da waren und die Briten auch alle bereit waren, diese Drohnen abzufangen. Und diese Drohnen im Übrigen auch ungefähr 9 Stunden Flugzeit brauchen, um dann in die Gegend zu kommen. Aber die haben es ja trotzdem geschafft, in den israelischen Luftraum einzudringen und da auch zu zeigen, iranische Drohnen können bis zu euch kommen.
Und jetzt haben wir die Situation, dass spekuliert wird, in wenigen Wochen oder Monaten könnten sie doch ihre Atombombe fertig haben. Und ich meine, es gab diesen Atomdeal mit Iran, wo genau das verhindert werden sollte. Wie realistisch hältst du das, dass Iran kurz vor der Fertigstellung steht? Und was heißt das dann für all die Bemühungen, die es in der Vergangenheit gab, genau das zu verhindern?
Also ich bin der Meinung, dass wenn der Iran wollte, innerhalb von wenigen Wochen eine Atombombe herstellen könnte, aber Iran das aus politischen Gründen nicht macht, weil es erstmal diese Fatwa von Ayatollah Khomeini gibt, der sagt, dass das Atomprogramm nicht militärischen Zwecken dienen soll. Und ich glaube, die Iraner wollen diese Drohkulisse auch aufrechterhalten. Wir könnten, wenn wir wollten. Aber zurzeit ist einfach, es ist eine politische Entscheidung meines Erachtens, dass sie das nicht machen zurzeit. Es war interessant, ich habe gerade ein Interview gesehen, ich weiß gar nicht, ob das mit ARD war oder international, wo der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, der Grossi, gesagt hat, es gibt kein Land auf der Welt, das nur ein ziviles Atomprogramm hat und Uran so weit anreichert und so viel davon anreichert. Das heißt, das Ganze muss irgendeinem anderen Zweck dienen. Ich glaube, die Iraner basteln da schon so lange dran rum, die haben auch sehr fähige Atomwissenschaftler, obwohl die Israelis ja schon ein paar davon um die Ecke gebracht haben, die könnten das sicherlich machen, wenn sie wollten. Die sind aber jetzt noch nicht in der Position, wo sie das wollen. Und ich glaube, für die Iraner ist es so, die fahren jetzt zurzeit eine Strategie, wo die den USA und auch den Europäern klar machen wollen, es war ein Riesenfehler, dieses Atomabkommen de facto zu killen, also wie der Trump das gemacht hat. Die Amerikaner sind ja noch nicht wieder drin und es gibt diese Verhandlungen die ganze Zeit, aber de facto wird es meines Erachtens nicht mehr auf die Beine kommen, weil mittlerweile auch schon so weit fortgeschritten ist, was diese ganzen Klauseln da drin angeht, dass die Iraner, dass viele davon eigentlich schon wegfallen würden, wenn man jetzt wieder in dieses Atomabkommen voll einsteigen würde. Und die wollen halt zeigen, das war ein Fehler und damit hat, dass es halt besser war, als die Iraner da drin waren und es weniger Sanktionen gab, als wenn die Iraner da nicht drin sind und es massive Sanktionen gibt. Das ist das, was die Iraner meines Erachtens zeigen wollen.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Lässt die FDP die Ampel krachen? Ja, so schreibt es die Bild. Die FDP hat gestern einen 12-Punkte-Plan zur Reform der deutschen Wirtschaft vorgelegt. Der Plan sieht unter anderem vor, dass die Rente mit 63 gestrichen und Sanktionen für Bürgergeldempfänger verschärft werden sollen. Für Überstunden soll es nach dem Willen der Liberalen dagegen Steuervorteile geben. Aus der SPD gab es natürlich umgehend Kritik an den Plänen. Die Bild hat die Pressekonferenz der FDP gestern live gestreamt. Für sie steht schon jetzt fest, das 12-Punkte-Programm der FDP stürzt, Zitat, die Ampel in ihre schwerste Krise. Es brodelt bei Roten, Grünen, Gelben. In Berlin machen Spekulationen über ein baldiges Ampel aus die Runde. Alarmstimmung, Krisengespräche, Zitat Ende. Also das ist sowieso, was ich hier vorgetragen habe aus dem Bildtext, eine der geilsten Floskeln des ohnehin in Deutschland recht floskelhaften Politjournalismus, sprich, es brodelt in den Fraktionen, hört man sehr, sehr oft. Ich finde es aber auch so geil, wie insbesondere die Bild das Ende der Ampelregierung geradezu herbeilechzt, ja, oder versucht, die FDP aus der Regierung rauszulechzen, rauszulocken. Es gibt unzählige Artikel mit einem ähnlichen Tenor quasi, spielt sich aus meiner Sicht zumindest die Bild hier wie so ein Schutzpatron der FDP auf, nach dem Motto, wir wissen, was euch gut tut. Und ich erinnere mich in diesem Kontext auch gern an eine SMS des Springer-Vorstandschefs Matthias Döpfner aus dem reichen Fundus der sogenannten Julian Reichelt-Leaks aus seiner Zeit, als Reichelt noch Bild-Chefredakteur war. Da schrieb eben Döpfner an Reichelt 2 Tage vor der Bundestagswahl, please stärke die FDP, und dann ging es auch noch weiter. Wenn die sehr stark sind, können sie in Ampel so autoritär auftreten, dass die patzt und dann Jamaika funktioniert. Und irgendwie fühle ich mich an diesen Auftrag von damals an einen Mann, der schon längst nicht mehr bei der Bild ist, erinnert dieser Tage. Wie geht es dir, Frederik?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich beschäftige mich sehr wenig mit deutscher Politik. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass die Ampel kurz vorm Aussteht. Also das denke ich nicht. Also wenn ich so sehe, wie die miteinander umgehen, ich glaube schon, dass die noch irgendwie regieren wollen. Ich glaube aber auch, dass die FDP sich schon auch ein bisschen profilieren will und wahrscheinlich ehrlich gesagt auch profilieren muss, weil die ja schon auch relativ blass sind in der Koalition, finde ich. Und man sieht das ja auch in den Umfragewerten, ne? Dass die halt relativ schlecht dastehen. Aber ich sehe das auch so. Ich glaube, dass wenn es brodelt und man sagt, das ist kurz vor dem Ampel aus, ich sehe das jetzt zurzeit nicht. Ich vergleiche sowas immer, vielleicht zu Unrecht, mit Rot-Grün. Das war ja auch eine Ehe von zwei Parteien, wo es ja schon auch teilweise
98 gestartet, 98 genau, 7 Jahre
gestartet, wo es ja auch echt enormen internen Zwist gab. Und ich meine, das war ja ungefähr die Zeit, wo wir beide angefangen haben mit dem Berufsleben. Ne? Also so 98, Anfang der 2000er. Und da gab es ja nach dem 11. September auch diese massive Wirtschaftskrise. Ja? Das weiß ich noch ganz genau. Da war ich damals freier Mitarbeiter, damals bei NTV. Da sind so viele Leute gefeuert worden. Und da sind auch die Konditionen von der Arbeit schon schlechter geworden, alles. Und es herrschte damals die Stimmung, dass Deutschland absteigt. Ja, ich weiß noch, wie alle damals darüber geredet haben, dass wir bald einen Lebensstandard haben würden wie in Polen, die natürlich damals noch nicht so einen hohen Lebensstandard hatten wie jetzt, dass unser Wirtschaftsmodell funktioniert nicht mehr, wir sind der kranke Mann Europas und so weiter und so fort. Und was ich bis heute noch Gerhard Schröder und der Ampel zugute halte, ist, dass die dann diese Agenda 2010, dass sie eine massive Reform gemacht haben und damit alles riskiert haben. Und das fehlt mir jetzt so ein bisschen hier. Also wenn ich mir gucke, die Entscheidungen, die damals getroffen wurden, so chaotisch wie das damals war, das hat was riskiert, um für uns alle dann irgendwie was zu erreichen. Und da sehe ich im Moment leider den Mut überhaupt gar nicht, von keinem von denen.
Naja, wenn du jetzt die FDP-Leute fragst, die werden sagen, ja, Herr Pleitgen, der Mut, schauen Sie sich mal unseren 12-Punkte-Plan zur Reform der deutschen Wirtschaft an. Da ist alles drin, da ist auch genug soziale Kürzungen drin, also so ein Best-of Neoliberalismus von damals. Allerdings, genau, es wird jetzt in Berlin viel darüber spekuliert, war das jetzt, dass sie das vorgelegt haben, irgendwie das letzte Ding, um die Ampel zu stürzen oder vorzeitig zum Ende zu bringen. Ich glaube das nicht, denn zum einen steht bald jetzt am Wochenende ein FDP-Parteitag vor der Tür. Mhm. Da werden schon mal solche Papiere verabschiedet. Und dann muss man auch sagen, ist es nicht ganz so neu in der deutschen Parteienlandschaft, dass sowas geschieht, auch aus Koalitionen raus. Ja. Ich erinnere mich zum Beispiel, es war, glaube ich, im Jahr 2019, da hat die SPD ein ähnliches Papier nur zur Stärkung des Sozialstaats rausgebracht. Damals war sie in der Großen Koalition mit der CDU. Es war auch damals völlig klar, die CDU wird nichts von dem zustimmen. Und trotzdem haut man das mal raus, um zu sagen, eigentlich würden wir anders, wenn wir anders könnten.
Aber eigentlich ist es ja so, also ich meine, das stimmt, das würde ich auch sagen, egal welches Papier und sowas, dass die sich alle mal zusammenraufen würden und irgendwie eine große Reform angehen würden, auch wenn es irgendwie für die politisch schwierig wird. Ich komme mir im Moment so vor, als seien wir zurzeit so ein bisschen in gekaufter Zeit noch. Ne? Also wir sind ja, es ist ja im Moment irgendwie mit der Wirtschaftslage schwierig, aber wir wissen auch nicht so recht, wie wir da rauskommen. Wir wissen nicht so recht, wie unsere Energieversorgung in Zukunft sein könnte. Wir sind eine große Industrienation. Die müssten sich alle mal zusammenraufen und also ich meine, es muss ja nicht dieses Zwei-Punkte-Papier sein, aber irgendwas zusammen machen, wo man sagt, es ist eine grundlegende Reform und wir machen jetzt was. Und da muss, glaube ich, schon irgendwann mal irgendwas passieren. Jetzt nicht dafür, dass das der FDP besser geht oder irgendjemand anders. Aber ich glaube auch, dass die Leute da vielleicht auch bereit zu wären. Weil die Leute ja auch sehen, dass da irgendwas zurzeit nicht stimmt bei uns, dass wir irgendwas verbessern müssen, verändern müssen.
Gucken mal, wer da spricht.
Steuerskandal. Cum-Ex. Chefermittlerin kündigt überraschend und übt Kritik, das berichtet die Tagesschau. Schon seit 2012 hat die Oberstaatsanwältin Anne Brohr-Hilker Cum-Ex-Fälle ermittelt. Sie leitete bisher die Hauptabteilung, die gegen die über 1700 Beschuldigten im Cum-Ex-Skandal ermittelt. Doch gestern hat Deutschlands wichtigste Ermittlerin überraschend um eine Entlassung aus dem Beamtenverhältnis gebeten. Zu ihrem Ausscheiden erklärte Brohr-Hilker, sie sei nicht zufrieden damit, wie die Finanzkriminalität in Deutschland verfolgt werde. Täter mit viel Geld und guten Kontakten würden deshalb auf eine schwach aufgestellte Justiz treffen. Außerdem habe die Politik bisher nicht ausreichend auf den Cum-Ex-Skandal reagiert und zu wenig Kontrollen für Banken und Aktienmärkte eingeführt. Der Steuerdiebstahl gehe deshalb weiter. Längst gäbe es Nachfolgemodelle zu den Cum-Ex-Geschäften. Für die Ermittlungen im Cum-Ex-Skandal dürfte das Ausscheiden von Brohr-Hilker ein Rückschlag sein. Also das ist schon krass und auch traurig, was diese Frau zu ihrem Abschied da zu Protokoll gibt. In den wohl berühmtesten Fall, dem der Hamburger Warburg Bank, wird ja immer wieder auch Olaf Scholz hineingezogen. Zuletzt hat sich Jan Böhmermann an der Beweisführung versucht, aber man stößt da einfach auf eine Wand aus Erinnerungslücken beim ansonsten mental ja sehr fitten Bundeskanzler. Das unterscheidet ihn im Alltag ja zum Beispiel von, sagen wir, Joe Biden. Nur bei Cum-Ex irgendwie nicht. Frederik, meinst du, Frau Brohr-Hilker war auch über Scholz and Friends letztlich tief frustriert?
Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Ich finde, also bei diesem Fall von der Warburg Bank und generell bei Cum-Ex verstehe ich auch nicht, warum da nicht ein größerer Aufschrei auch gewesen jetzt in den letzten Jahren in den Medien und auch in der Politik und auch in der Gesellschaft. Und das ist aber bei vielen Sachen so, dass ich mich immer wundere,
was man alles über dein Land Deutschland aus internationaler Perspektive.
Ja, schon. Also ich meine, es ist ja anderswo auch, ist auch nicht besser. Also wenn ich mir zum Beispiel überlege, als Enron zum Beispiel, dieser Energiekonzern in Amerika, pleite gegangen ist, das auch aus dem heiteren Himmel angeblich gekommen ist, da hat der George W. Bush war ja damals der Präsident, hat ja auch so getan, als hätte damit nichts zu tun gehabt, als hätte die Leute gar nicht gekannt. Und ja, ich wundere mich einfach, dass da nicht mehr zur Verantwortung gezogen wird. Weil ich meine, so eine Nummer mit Erinnerungslücken, und das ist ja nicht nur, ich meine, ich weiß nicht, was da abgelaufen ist und was nicht, aber das ist ja relativ oft so, dass Politiker einfach sagen, ich kann mich daran nicht erinnern und irgendwann geht es dann einfach weg. Ich meine, es ist ja nicht so, als wäre die Cum-Ex-Sache für Scholz jetzt existenziell von Bedrohung für seine politische Karriere.
Überhaupt nicht,
genau. Und das wird irgendwie so hingenommen, ja, das ist irgendwie passiert. Und bei Helmut Kohl ist das ja auch damals so gewesen, wo er dann auch diese ganzen Erinnerungslücken und ich habe mein Ehrenwort gegeben und ich rede mit keinem.
Ja, aber das war schon nach seinem, da war er
nicht mehr. Das war schon später, aber hat man ja irgendwann dann auch, dann einfach so, es hat sich das irgendwie aufgelöst. Also so generell Verantwortung für Sachen, die wirklich einen riesigen finanziellen Schaden für den Staat und für Steuerzahler anrichtet. Ich bin generell der Meinung, dass bei uns die Politik, aber teilweise auch die Wirtschaft nicht ausreichend verantwortungsbewusst mit unserem Geld umgeht. Das muss ich ganz, ganz klar sagen. Also wenn ich mir zum Beispiel überlege, der Berliner Flughafen, was da jahrelang schiefgelaufen ist. Der Dieselskandal, wo die Autofirmen niemals irgendwelche Abfindungen bezahlt haben, wo die uns jahrelang belogen haben. Das sind ja alles so Sachen, wo man sagen muss, okay, ich kann schon verstehen, wenn Leute denken, wenn die Kohle haben, wenn die Macht haben, dann können die eigentlich machen, was sie wollen. Und das ist, glaube ich, schon eine Sache, die auch so ein bisschen so die das Glauben an den Rechtsstaat und an den Staat so ein bisschen untergräbt. Und wenn dann die Chefermittlerin dann auch noch zurücktritt und sagt, ich kann das nicht mehr, dann gibt es dem Ganzen ja schon auch noch Nahrung. Also was ich mir wünschen würde von so jemandem wie Olaf Scholz in dieser Sache, wenn er irgendwas weiß und so, wenn man ankommt und sagt, ich habe Erinnerungslücken, es nimmt ihm kein Mensch ab, dass das wirklich stimmt. Weil man sagt, er ist ja sonst relativ fit, dass irgendjemand mal rauskommt und sagt, ich übernehme die Verantwortung.
Was hieße denn dann Verantwortung?
Das weiß ich nicht. Dafür müsste ich ja wissen, was schiefgelaufen ist. Das kann sein. Je nachdem, was da alles schiefgelaufen ist. Aber manchmal reicht es auch einfach zu sagen, ich habe einen Fehler. Vielleicht wollte er das Beste, vielleicht hat er auch gar keinen Fehler gemacht. Ich will das jetzt überhaupt gar nicht irgendwie ihm da was einreden. Aber manchmal würde das einfach gut tun, wenn Leute sagen würden, okay, das war echt nicht gut von mir, was ich da gemacht habe. Vor allem, klar, ich meine, die Olaf Scholz und andere, die arbeiten ja auch in Gefilden, wo die natürlich die größere wirtschaftliche Lage im Blick haben müssen, die größere finanzielle Lage im Blick haben müssen. Vielleicht schienen Sachen manchmal damals richtig zu sein, die jetzt irgendwie dann sich als falsch herausgestellt haben. Das kann ja alles passieren. Aber trotzdem, so ein Gefühl von Ehrlichkeit in der Sache wäre gut.
Wir kommen jetzt zum Abschluss nochmal zu etwas wirklich typisch Deutschem.
Unbegrenzte Unmöglichkeiten.
Der neue Straßenkampf, wenn Passanten reihenweise Parksünder anzeigen. Darüber berichtet NTV. Immer mehr Privatanzeigen gegen Falschparker gehen jeden Monat bei deutschen Kommunen ein. Und das geht aus einer Umfrage der dpa hervor. Dabei zeigte sich auch, dass einige wenige Personen besonders viele Falschparker anzeigen. So stammt in Bielefeld etwa mehr als die Hälfte der Anzeigen von nur einer Person. In Erfurt haben zwei Personen im März zusammen fast 600 Falschparker angezeigt. Auch in Freiburg bemerkt man, dass ein harter Kern von 10 Personen fast täglich falsch parkende Fahrzeuge anzeigt. Die Kommunen reagieren unterschiedlich auf die zunehmenden Privatanzeigen. Während es aus Erfurt heißt, die Stadt stehe solchen Anzeigen neutral gegenüber, ist die Berliner Polizei kritischer. Den Privatanzeigen fehle es häufig an fachlicher Kenntnis oder sie seien nicht vollständig. Deshalb würden sie einen beachtlichen Mehraufwand für die Bußgeldstelle bedeuten. Also in Berlin ist man not amused. Frederik, du, der wirklich verschiedenste Kulturkreise kennengelernt hat, jeder denkt hier an den in letzter Zeit berühmt gewordenen Anzeigenhauptmeister. muss man hier einfach mal feststellen, das ist so richtig typisch deutsch. Oder ist das anderswo, wo du warst, auch vorstellbar?
Ich habe sowas noch nicht irgendwo gesehen. Ich muss auch fairerweise sagen, ich habe da nicht drauf geachtet. Ich wundere mich manchmal, wie viel Zeit manche Leute offenbar haben, um durch die Stadt zu gehen und als Anzeigen.
Ja, Politesse.
Ja, genau. Im Endeffekt da so aufzutreten. Ich weiß auch gar nicht, was man davon hätte und wem das was bringt. Also,
wenn es wenigstens noch einen Eigenbonus gäbe. Ne?
Ja, nee, wenn es einen Eigenbonus gäbe oder wenn, ich meine, ich kann sowas ja verstehen, wenn da irgendwie eine Einfahrt oder eine Feuerwehreinfahrt oder sowas zugeparkt wird, aber ansonsten hätte ich da überhaupt gar keine Lust, da irgendwie so meine Zeit damit aufzuwenden, irgendeinen anzuschwärzen. Das ist mir echt ein Rätsel, warum man denkt, dass das eine gute Idee ist oder dass man darauf Lust hat oder sich so beschäftigen will. Das verstehe ich nicht. Ob das typisch deutsch ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es sowas nicht anderswo auch gibt. Also in Amerika gibt es ja auch zum Beispiel Leute, die irgendwie das Gesetz selbst in die Hand nehmen. Da sieht das dann schon ein bisschen anders aus. Oder zum Beispiel Leute, die eigenhändig die Grenze patrouillieren mit Knarren. Da gibt's ja ganz, ganz viele Auswüchse von dem Ganzen. Wobei in Amerika das natürlich auch eine kulturelle Sache ist. Da ist es ja da so gewesen, als das Land da sozusagen entdeckt wurde, da gab es ja keine richtigen Behörden. Also da gibt es ja generell einen ganz anderen Sinn von sowas. Von
die Sache selbst in die Hand
nehmen. Eigene Milizen aufstellen und sowas alles. Also ich meine, das ist so eine Sache, die mir völlig fremd ist. Also ich wüsste auch gar nicht, wie man damit anders umgehen sollte. Also ich kann das gut verstehen, dass irgendwie so eine Stadt wie, ich glaube, es war Erfurt, die sagen, okay, gut, das ist halt so. Was ich nur nicht unbedingt machen würde, ist dem Ganzen dann noch eine Plattform bieten und solche Leute dann irgendwie zu stilisieren zu, was weiß ich, der Parkpolizist Nummer 1 und sowas alles. Weil das hier, glaube ich, dann noch mehr anspornt, sowas zu machen.
Naja, aber das, also ich würde hier zwar drüber reden, aber nicht unbedingt
im werbenden Sinne. Nee, ich meine uns da überhaupt gar nicht. Ich meine
nicht im werbenden Sinne. Also ja, genau, ich empfehle dieses Verhalten ausdrücklich nicht, um es mal klar zu sagen.
Ich verstehe auch nicht, warum man seine Zeit damit verbringen würde. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Und wie gesagt, wenn man nichts Besseres zu tun hat, das ist schon hart, ne?
Es lohnt sich jedenfalls, Zeit mit dir zu verbringen im Diskurs, im Austausch über die Welt und ihre wirklich multiplen Probleme. Das hat großen Spaß gemacht, lieber Frederik. Und ich wünsche dir für deine Arbeit jetzt in der Ukraine und bald wahrscheinlich in Iran alles Gute und pass auf dich auf.
Danke, gleichfalls.
Einen schönen Tag dir. Tschüss.
Ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Schulze-Franking. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Zusätzliche Redaktion und Produktion Yannick Schäfer. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.